Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und heute sprechen wir, wenig überraschend, über nachhaltige Investments, aber mal unter der Frage, was ist eigentlich nachhaltig? Und verstehen wir überhaupt alle dasselbe darunter? Ist zum Beispiel Rüstung nachhaltig? Ist es Atomstrom? Da tut sich ein breites Spannungsfeld auf und ich spreche heute mit jemandem, der auch einige Kunden und Investoren da durchlotsen muss. Bei mir zu Gast ist Daniel Seiler. Er ist Head of Sustainable Investment Office bei Metzler Asset Management. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo, Frau Reifenberger. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Seiler, die Frage, was ist jetzt ein grünes Investment, was ist ein nachhaltiges Investment? Das ist so ein bisschen 10 Leute, 10 Meinungen, kann man glaube ich sagen. Besonders intensiv merken wir es ja gerade beim Thema Rüstung. Das ist allgegenwärtig, wir sehen es jeden Tag in den Nachrichten. Und unter Renditeaspekten muss man sagen, ist das ja ein Bereich, der durchaus interessant war in den vergangenen Monaten. Aber ist Rüstung jetzt nachhaltig?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Unser Bundeskanzler hat vor ein paar Tagen gesagt, wir müssen uns verteidigen können, bevor wir uns verteidigen müssen. Ich denke, es hat sich doch die letzten Monate oder auch Jahre gezeigt, dass wir, und es ist, glaube ich, auch mittlerweile Branchenkonsens, der Meinung sind in der Investmentindustrie, dass Frieden wichtig ist und Rüstung notwendig, aber eben nicht nachhaltig. Ich glaube, dass wir alle in Frieden leben können, bedingt es auch als Rahmen, um letztendlich andere Nachhaltigkeitsziele wie die Bekämpfung des Folgen des Klimawandels, wie das Thema Hunger wirklich anzugehen. Und wenn dieser Rahmen nicht gesetzt ist und wir in Freiheit diese Ziele verfolgen können, dann haben wir noch ganz andere Themen. Deswegen ist es wichtig, glaube ich, einen differenzierten Blick auf das Thema zu haben. Das beobachten wir auch bei unseren Kundinnen und Kunden, die sich intensiv damit befassen. Ich glaube auch, wenn man nochmal in die letzten Jahre, in die Vergangenheit reist, war es natürlich schon immer ein Thema seit des Angriffskriegs auf die Ukraine, aber insbesondere zu Beginn des Jahres im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz, wo dann doch klar war, dass man sich auf die alten Bündnispartner nur bedingt vielleicht künftig verlassen kann, hat das Ganze nochmal dann sehr stark an Momentum gewonnen in der Öffentlichkeit, aber auch bei unseren Kundinnen und Kunden.
Wie ist denn das? Kommen die von sich aus und sprechen das Thema an oder gehen Sie auf sie zu, wenn Sie sagen, Sie haben einen differenzierten Ansatz? Das heißt ja so, als ob Sie dann schon auch jeweils absprechen, wie viel Rüstung kann und darf. Und wäre das jetzt zum Beispiel bei Ihnen im konkreten Fall so, dass Sie sagen, Rüstung kann auch in nachhaltige Anlagen oder wäre das dann separat zu betrachten?
Bei allen unseren institutionellen Kunden, Versicherungen, Pensionskassen, Unternehmen haben wir immer diverse Nachhaltigkeitskriterien implementiert. Bei manchen ist es breiter, bei manchen ist es enger gefasst. Und wir haben immer das zum Anlass genommen, als Treuhänder die Themen proaktiv anzusprechen und haben dann doch ein ganz unterschiedliches Bild erhalten. Es gibt Versicherungsunternehmen, die schon immer Rüstung ausgeschlossen hatten und jetzt im Kontext dieser politischen Veränderung sich die Frage gestellt haben, ist es noch zeitgemäß? Ist es auch für mich als Anleger meine treuhänderische Pflicht, vielleicht sogar Rüstung aufzunehmen? Und da leisten wir dann Hilfestellung, analysieren quantitativ zum Beispiel auch den Effekt, den ich aktuell habe in der Kapitalanlage. Und das hat dann doch der ein oder andere schon stark unterschätzt. Also ein konkretes Beispiel, wenn Sie heute in wachstumsstarke Titel in Europa investieren, in den sogenannten MSCI Europe Growth Index, da haben Sie schon fast 10% Indexgewicht in Rüstungsunternehmen. Und da ist natürlich so, dass man dann auch offen den Anleger darauf hinweisen muss, wenn man so ein Wachstumsmandat managt und der Anleger dieses Thema ausschließt, dass man nur noch bedingt aktiv die Benchmark schlagen kann, wenn eben 10% fehlen. Und das sind schon Dinge, die man immer im Blick haben muss. Welchen Effekt haben Ausschlusskriterien auf mein Anlageuniversum? Es gibt Mittel und Wege, wie man dem sehr gut Herr werden kann. Wir nutzen zum Beispiel bei uns ein eigenentwickeltes sogenanntes Multifaktor-Modell, wo wir prüfen können, welche Effekte auf ein Investmentuniversum entstehen durch Nachhaltigkeitsmerkmale. Das können Rüstung sein, das kann aber auch ein CO2-Fußabdruckziel sein, das können andere ethische Kriterien sein, die zum Beispiel kirchliche Anleger haben. Und häufig sieht man eben, dass diese Ausschlusskriterien dazu führen, dass ich tendenziell in der Vergangenheit eher ein stärkeres Wachstumsbild habe, weil ich eben in der Vergangenheit häufig Energieversorger ausgeschlossen habe oder das Thema Energie eher, also klassische Value-Segmente. und häufig verblieben auch Banken in der Benchmark. Jetzt war es eben so in der Vergangenheit, dass mich dieser Effekt nur bedingt Rendite gekostet hat, weil diese Sektoren Energie und Versorgung nur bedingt Renditetreiber waren. Aber jetzt eben im Kontext dieser starken Rallye, insbesondere im Bereich der Rüstungsaktien, funktioniert diese Systematik nicht mehr so einfach. Und da komme ich an Grenzen, wie ich eben durch diese Optimierung diese negativen Effekte ausgleichen kann.
Ist das denn bei Kunden was, Sie sagten ja, da gibt es ja auch diese Treuhänderpflicht letztlich. Ich kann ja nicht bewusst sagen, ich nehme was raus, was renditetreibend wirkt. Ist das dann noch was, wo manche nochmal umdenken? Also die Frage ist ja, was priorisiere ich? Priorisiere ich diesen ethisch nachhaltigen Aspekt oder priorisiere ich die Rendite oder versuche ich irgendwie einen Kompromiss zu gehen, indem ich sage, ich mache einen bestimmten Anteil? Welche Mittelwege gibt es da, wenn man sagt, ich möchte jetzt vielleicht best of both worlds irgendwie?
Ja. Also grundsätzlich verfolgen wir schon immer den Ansatz und den versuchen wir auch den Anlegern und Anlegern zu vermitteln, dass ja Nachhaltigkeit uns hilft, besser informierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Also dadurch, dass ich einen Blick habe auf Themen wie Wahrung der Menschenrechte, wie Energieeffizienz in meinem Geschäftsmodell, wie gute Governance, soll es mir mittel- bis langfristig gelingen, eigentlich eine bessere Rendite zu erstellen, Portfolien zu konzipieren, die ein besseres Rendite-Risikoprofil haben. Man muss dann eben nochmal eben unterscheiden zwischen der ethischen Herangehensweise über die Ausschlusskriterien und wirklich dieser qualitativen ESG-Analyse. Und wenn ich jetzt eben in diesem Bereich eher ethisch-moralische Themenfelder bin und eben kontroverse Geschäftsfelder ausschließe, wie Tabak, Rüstung, Alkohol, diese Themen, dann muss ich mich eben schon der Frage stellen, eben welchen ökonomischen Effekt hat es systematisch. Und durch diese Verschiebung, die wir gerade diskutiert haben, bin ich jetzt natürlich als Anleger schon in der Fragestellung, habe ich auch eine Pflicht gegenüber den Versicherten, deren Gelder ich ja verwalte, dieses Thema aufzunehmen. Und in der Regel in der Praxis oder ich habe bei Anlagegremien einen Anlageausschuss, wo das diskutiert wird. Und wir hatten auch schon Fälle von Anlegerinnen und Anlegern, wo die gesagt haben, ich möchte eigentlich nicht zu diesem Anlageausschuss gehen und jetzt proaktiv vorschlagen, Themen wieder aufzunehmen. Ich glaube, wir sind mittlerweile in der Gesellschaft in einem Konsens, dass Rüstung hat ein völlig anderes Bild, wie es noch in der Vergangenheit hatte, sodass man sich zum Beispiel im Bereich Rüstung leichter tut. Wenn wir aber jetzt nochmal hier tiefer reintauchen und uns zum Beispiel mit dem Thema Atomwaffen beschäftigen, wo auch eben viele Rüstungsunternehmen eine Verwicklung zu haben, da ist dann schon nochmal eine rote Linie, wo viele, gerade auch Pensionskassen, sagen, ich möchte jetzt nicht proaktiv kommunizieren müssen, ich habe jetzt in Atomwaffen investiert. Auch da gibt es eben internationale Normen, die das Thema adressieren, ob das tunlich ist oder nicht. Und da ist dann wieder der Anleger aber in der Zwickmühle in der Praxis, weil um eben konventionelle Rüstung, also sowas wie Panzer aufzubauen, habe ich eben auch diesen Bezug zu den Atomwaffen. Und es gibt ein paar wenige Unternehmen, die machen nur konventionelle Waffen, die haben spannenderweise sich auch besser an der Börse entwickelt wie die anderen. Und da sieht man dann doch, dass natürlich sehr viel am Markt dadurch abhängt. Mittlerweile mache ich Atomwaffen oder mache ich konventionelle Waffen, weil die Hersteller, die nur konventionelle Waffen machen, haben sich teilweise sogar noch besser entwickelt.
Das heißt aber, Sie müssen auch in der Beratung tiefer reingehen. Sie müssen sehr individuell jeweils aufdröseln, was geht nicht.
Absolut. Und es geht dann schon sehr stark ins Detail. Ich war vor 5 Jahren auch noch kein Waffenexperte, aber mittlerweile habe ich da auch sicherlich nochmal Wissen aufgebaut. Gerade im Bereich zum Beispiel Atomwaffen, können Sie sich anschauen, stellt ein Unternehmen ein komplettes Waffensystem her, mit dem zum Beispiel eine Rakete abgefeuert werden kann. Wird Wartung durchgeführt? Gibt es nur einzelne Komponenten? Gibt es den Sprengkopf? Also man kann da sehr feingliedrig sich dem Thema nähern. Und man möchte ja auch Dinge vermeiden, die in der Praxis am Ziel vorbeigehen. Also wenn wir uns im Bereich konventionelle Waffen beschäftigen, gibt es auch ein großes Softwareunternehmen in Deutschland, die diese Software der Bundeswehr bereitstellen zum Supply Chain Management oder für die Finanzbuchhaltung. Und da ist dann schon die Frage, soll ich jetzt dieses Softwareunternehmen nicht in meinem Portfolio halten, weil die große Umsätze machen mit Bundeswehr und anderen öffentlichen Auftraggebern. Und ich glaube, da ist eben dann schon eben dieser differenzierte Blick wichtig, um letztendlich den Anleger gut zu beraten, wie er sein Ziel verfolgen kann, es adressieren kann.
Was sehen Sie denn in der Branche bei anderen Anbietern? Es ist ja da auch immer die Debatte, ist das dann ein Artikel 6 Fonds, geht es in einen Artikel 8 Fonds? Das macht ja gefühlt auch jeder ein bisschen unterschiedlich. Bildet sich da ein Konsens oder ein einheitliches Bild oder ist das wirklich noch breit gestreut?
Es ist noch sehr breit gestreut und man sieht auch in den Studien, die veröffentlicht wurden, dass der Anteil von Rüstung in den Artikel 8 Fonds schon deutlich zugenommen hat. Also man per Definition bewirbt er einen Artikel 8 Fonds Umwelt und soziale Merkmale. Das kann ich tun, indem ich eben einen Fokus habe auf klimaeffiziente Technologien, auf Menschenrechte, auf viele andere Themen. Er adressiert jetzt nicht dezidiert das Thema Rüstung. Und durch diesen Freiheitsgrad in einem Artikel 8 Fonds und auch der Entwicklung, die man natürlich am Markt gesehen hat, hat sich da schon eine sehr starke Verschiebung vollzogen. und deutlich mehr Artikel 8 Fonds haben heute Rüstungsunternehmen, wie sie es in der Vergangenheit haben. Ich glaube, deswegen ist eben, darüber haben wir im letzten Jahr gesprochen, Frau Reifenberger, das Thema ESMA-Vornamensrichtlinie wichtiger, weil dort gibt es eben nochmal klarere Regeln für die Ausschlusskriterien, wenn ein Fonds Nachhaltigkeit oder Umwelt im Namen trägt.
Was ich ganz spannend fand, man hat so den Eindruck, dass auch auf der politischen Ebene ein bisschen ein Umlenken stattfindet. Die EU hat ja verschiedene Omnibus-Initiativen. Eine ist der Defense Readiness Omnibus und da hat sie sehr wortreich über verschiedene Verwinkelungen dargelegt, dass ja letztlich Rüstung auch Verteidigung ist und die ist wichtig, um eben stabile Rahmenbedingungen zu wahren und damit zahlt sie ein auf das Sustainable Development Goal Frieden und damit würde ja auch der Verteidigungssektor durchaus in den Genuss von Sustainable Finance Investments kommen können. Das ist ja in dieser Deutlichkeit bislang nicht so abgeleitet worden. Kann man sagen, dass sich da auch die regulatorischen Guidelines ein bisschen verschieben? Es orientieren sich ja letztlich dann doch auch einige daran.
Ja, absolut. Ich glaube, man hat die letzten 2-3 Jahre gesehen, dass sich der politische Wille sehr stark dahin gewandelt hat, die Finanzierung von Rüstung deutlich zu erleichtern. Es gab dort auch berechtigterweise große Hürden. Also gerade im Bereich Kreditgeschäft bei großen Banken gab es in vielen Leitlinien Restriktionen, Kredite an Rüstungsunternehmen zu vergeben. Viele dieser Kreditinstitute haben diese Richtlinien gestrichen oder verändert, sodass es heute deutlich leichter ist für Rüstungsunternehmen, Kredit zu erhalten wie noch vor 2-3 Jahren. Wir sind auch im Austausch natürlich mit Unternehmen und da hören wir auch von der Rüstungsindustrie, dass es auch nach wie vor noch Hürden gibt, insbesondere bei Zulieferern der Rüstungsindustrie, beim Mittelstand. Dort müssen teilweise Rüstungsunternehmen dann Garantien abgeben, damit die Zulieferer überhaupt noch ihre Produkte produzieren können. Und auch was das Thema Auslandsstandorte anbelangt. Also wenn ein Rüstungsunternehmen außerhalb des NATO-Gebietes einen Produktionsstandort aufbaut, hierfür eine Finanzierung zu bekommen, ist auch noch gewisserweise herausfordernd. Ich glaube, wir alle haben gesehen, wie sich die Aktienkurse entwickelt haben. Also die Finanzierung über den liquiden Markt stellt keine Herausforderungen dar. Aber in dem Bereich Kreditgeschäft waren da entsprechende Hürden. Und aufgrund dieser Hürden hat man eben reagiert seitens der Politik. Sie haben den Omnibus angesprochen, aber wir haben ja auch hier in Deutschland einige andere Rahmenwerke, die man doch dramatisch verändert hat. Also sehr bekannt ist ja dieses Zielmarktkonzept in Deutschland. Konkret hat man vor 2-3 Jahren, sind sich die Bankenverbände, der Investmentverband und der Derivateverband haben sich an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, lasst uns doch mal Nachhaltigkeit definieren, wenn ein Privatkunde in die Filiale kommt, beraten wird für seine Anlageziele, Risiken und dann musste auch proaktiv abgefragt werden, möchtest du nachhaltig investieren? Und wenn dann der Kunde ja sagt, gab es eben ein Konzept, das zunächst konventionelle Rüstung ausgeschlossen hatte, dann aber eben aufgrund der geopolitischen Veränderungen und aber auch sicherlich der Arbeit von Lobbygruppen und der Politik, man konventionelle Waffen dann gestrichen hat, sodass eben heute auch in diesem Verbändekonzept im Privatkundenvertrieb ich ein Produkt erhalten kann, wo konventionelle Waffenhersteller drin sind, obgleich ich eben der Beratung ja angekreuzt habe. Das erhöht natürlich nochmal, glaube ich, die Verantwortung des Privatkundenberaterinnen und Beraters, aber auch des Kunden, sich proaktiv zu informieren. Ich finde diese Information im Kontext der Offenlegungsverordnung muss jeder Artikel 8 vor, jeder Nachhaltigkeitsfonds auf der Webseite ein sogenanntes vorvertragliches Dokument veröffentlichen. Dort steht, wenn auch sehr umfangreich auf 10 Seiten, was die Nachhaltigkeitsmerkmale sind, was die Ausschlusskriterien sind. Das wird auch vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Und wenn ich eben als Anleger wirklich die Erwartungshaltung habe, nicht Rüstung im Portfolio zu haben, muss ich mir dort diese 10 Seiten durchlesen, um ganz sicher zu gehen, dass keine Rüstung in dem Produkt vorhanden ist.
Jetzt ist Rüstung sicherlich das, was gerade auch aufgrund der aktuellen Lage am präsentesten ist. Es gibt ja aber auch noch einige andere, sagen wir mal, kontroverse Themenfelder, wo wir letztlich eine ähnliche Ausgangslage haben. Zum Beispiel noch vor einigen Jahren deutlich präsenter die ganze Debatte zum Thema Atomstrom. Ja, das ist ja auch, soweit ich es überblicke, nicht einheitlich geregelt. Wie geht man mit dem Thema Atomstrom? Ist das jetzt grün? Ist es das nicht? Wie handhaben Sie das? Wie sehen das Ihre Kundinnen und Kunden?
Ich glaube, wir leben ja in einer Welt von extremen Veränderungen, die sehr kurzfristig sind, von großen Technologiesprüngen. Und wir sehen eben, dass dieses Thema KI ja zu dem größten Investitionsprogramm, insbesondere in den USA, geführt hat seit dem Zweiten Weltkrieg. Also die US-Tech-Unternehmen, die haben ihre Ausgaben, ihren sozusagen CapEx verzehnfacht die letzten 10 Jahre. Wir reden von ca. 300 Milliarden allein dieses Jahr, was in Cloud-Zentren ähnliches investiert wird. Um das nochmal zu verdeutlichen, es gibt ja auch von Elon Musk die Firma xAI, die KI-Modelle anbietet. Und deren letztes Datacenter, Colossus 2, kann in der Spitze so viel Strom verbrauchen wie 2 Millionen Menschen. Also um diese Dimension zu haben, nur ein einzelnes Datacenter für KI hat so einen großen Strombedarf. Und da die somit prognostizierbar ist, wie viel Strom ich künftig benötige, haben alle großen US-Tech-Unternehmen Initiativen, Investments getätigt im Bereich Atomenergie, also von Microsoft über Google, Meta, über unterschiedliche Systeme. Manche haben direkte Verträge geschlossen mit AKW-Betreibern in den USA, teilweise wurden auch alte, stillgelegte Atomkraftwerke wieder in Betrieb genommen. Ein anderer Strang ist das Thema SMR, also Small Modular Reactors. Auch hier tut sich sehr viel mit unterschiedlichen Technologien, unterschiedlichen Unternehmen, die hier forschen. Ob das Ganze eben ökonomisch sinnvoll ist oder nicht, das ist wiederum wichtig, diesen differenzierten Blick zu haben. Diese Nachfrage durch die KI-Unternehmen nach Strom ist sehr unterschiedlich von dem der Realwirtschaft oder eines privaten Konsumenten. Dort kann ich wirklich vorhersagen, über 10, 20 Jahre und solange gehen auch diese Verträge, kann ich eine große Menge Strom annehmen zu einem festen Preis. Was wir gesehen haben in Europa oder auf anderen Teilen der Welt, dass neue Atomprojekte, wo ich wirklich ein neues Atomkraftwerk baue, eher ein ökonomischer Flop war. Also gerade in Frankreich sieht man das, dort gab es ja sogar einen Entscheid von dem Verfassungsgericht, dass es der Regierung verboten hat, neue Atomkraftwerke zu bauen, weil man die finanzielle Last nicht mehr tragen kann. Und auch andere Projekte im Middle East oder auch in Großbritannien haben alle deutlich länger gedauert und waren deutlich teurer. Entsprechend hat man auch die deutschen CEOs der deutschen Versorger gehört, die ganz klar sich gegen einen Wiedereinstieg in die Atomenergie in Deutschland ausgesprochen hatte, weil eben auch die Dauer, ein neues Atomkraftwerk zu bauen, zu errichten, dem nicht hilft, weil wir sehr schnell sehr viel neue Energie brauchen und eben nicht warten können, bis wir in 5 oder 10 Jahren ein neues Atomkraftwerk gebaut haben. Deswegen bedarf es dieses differenzierten Blickes. Und wie können Anleger sich dem Thema nähern? Ich glaube, hier ist nochmal wichtig auch zu verstehen, dass das Thema Atomenergiebetreiber, Versorger kaum Relevanz hat im liquiden Markt. Also ich kann sehr, sehr gut im MSCI World oder im MSCI Europe das Thema umgehen. Ja. Wo ich mich beteiligen kann, ist im Bereich Uranminenunternehmen, aber das ist schon was, das sehr volatil ist, wo ich auch von dem Uranpreis eher abhängig bin, was jetzt nicht sich nur bedingt vielleicht zur langfristigen Altersvorsorge notwendig wäre. Also dass wir da, glaube ich, ein Thema haben, das es gilt weiter zu verfolgen, gerade auch dieses Thema Small Modular Reactors, aber auch hier gibt es noch sehr viele Risiken. Gerade die Frage, welche Technologie setzt sich durch? Welche Gemeinde will wirklich so einen Reaktor in der Nachbarschaft haben? Es werden jetzt erst in den USA projektiert. Es gibt auch Unternehmen, die da schon sehr, sehr weit sind, die auch schon die Genehmigung für so ein Design erhalten haben. Aber ob es sich wirklich in der Form durchsetzt, da bestehen noch viele Fragen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, viele Technologien brauchen Unmengen an Energie. Sie brauchen aber auch Unmengen an Rohstoffe für bestimmte Themen. Das ist ja auch so ein Bereich, wo auch Institutionelle immer wieder überlegen, was geht nicht im Rohstoffabbau. Da ist ja immer so die große Frage, schließe ich die Unternehmen aus oder kann ich vielleicht versuchen, durch einen Engagement-Ansatz darauf hinzuwirken, dass dieser Abbau von Rohstoffen, die zwangsweise in der Industrie benötigt werden, irgendwie schonender vonstatten geht, umweltschonender. Wie gehen Sie das an?
Rohstoffunternehmen sind je nach ihrer Strategie auch eine wichtige Komponente, weil gerade wenn ich zum Beispiel eine Dividendenstrategie manage, haben eben Rohstoffunternehmen in der Vergangenheit stabile Dividenden gezahlt, die auch gestiegen sind. Aber sie haben natürlich hier erhöhte Umwelt- und soziale Risiken. Es gab ja in der Vergangenheit sehr, sehr viele Beispiele, wo Sicherheitsmängel in Minen auch dazu geführt haben, dass Betreiber ihre komplette Lizenz verloren haben, dadurch Minen abschreiben mussten. Das waren dann Schäden für die Aktionäre von mehreren Milliarden. Somit ist hier eben das Thema Nachhaltigkeitsanalyse umso wichtiger, gerade in diesem Sektor. In der Praxis sehen wir, dass eigentlich das Thema Minenanbieter oder Rohstoffunternehmen für Anleger kein Tabuthema in irgendeiner Form ist. Man möchte eben nur sehen, dass man eben die Minenanbieter natürlich hat, die es eben im Bereich Management von Nachhaltigkeitsrisiken Best Practices haben. Natürlich ist auch hier das Thema Engagement wichtig, wie auch in anderen Branchen, immer wieder mit dem Austausch zu sein, zu prüfen, wie geht man mit Unfällen um, die passieren können, auch nach dem besten Management. Ergreift man direkte Maßnahmen, um entsprechende Unfälle künftig zu vermeiden, sodass wir hier eigentlich wenig kontroverse Themen jetzt die letzten Jahre gesehen haben. Wir alle wissen, wie wichtig Rohstoffe sind, gerade für die Transformation, für Windräder, für E-Mobilität, für die Elektrifizierung sind Rohstoffe essentiell. Ohne Rohstoffe kann das ganze Thema nicht gelingen, sodass es auch fatal wäre zu sagen, ich entziehe diesem Sektor die Finanzierung.
Ja. Jetzt haben Sie als Metzler Asset Management, was ich ganz spannend finde, sich kürzlich positioniert zu einem Thema, was, glaube ich, ein bisschen eine Nische ist, dem Tiefseebergbau. Da gibt es ein Business Statement supporting a moratorium on deep sea mining. Also es richtet sich gegen Tiefseebergbau. Das ist ja auch so eine Technologie, die einerseits natürlich es ermöglicht, Rohstoffe zu fördern, andererseits von Umweltschützern kritisch gesehen wird, weil sie fürchten, dass da eben Schäden entstehen in diesem Ökosystem, dass Artensterben die Folgen sein könnten. Das ist ja ein eher nischiges Thema, was, glaube ich, jetzt in der breiten Öffentlichkeit im Vergleich zur Rüstung deutlich unterrepräsentiert ist. Wieso haben Sie sich da angeschlossen und wie verhindert man auch diesen Effekt, dass vielleicht Kundinnen und Kunden, die zu Ihnen kommen, sagen, jetzt muss ich mich auch noch mit Tiefseebergbau befassen?
Ja, die Reaktion ist verständlich. Die habe ich auch schon bekommen. Eigentlich noch schon wieder ein neues Thema. Wir haben da schon genug andere Nachhaltigkeitsthemen. Aber dieses Thema war uns besonders wichtig, weil es eben noch nicht so bekannt ist. Und es ist aber schon von dramatischer Bedeutung. Es ist auch gar nicht so neu, wie man vielleicht denkt, weil schon in den 80er Jahren haben Bergbauunternehmen, die man kennt, aber auch Rüstungsunternehmen in den USA begonnen zu prüfen, ob man nicht eben Tiefseebergbau vorantreiben kann, weil es eben in der Tiefsee ca. 6 Milliarden Manganknollenvorkommen gibt. Und diese Manganknollen haben nicht nur Mangan, sondern eben auch Reste von Kupfer, Gold, seltenen Erden. Auch wiederum diese Rohstoffe, die wir benötigen für die Elektrifizierung, für Magnete, die letztendlich in Batterien verbaut werden, für die Elektromobilität, in Windrädern, aber auch für die Rüstungsindustrie. Und nach einem großen auch NGO-Kampagnen und ähnlichen und einem fehlenden rechtlichen Rahmen in den 80er Jahren hat man sich wieder zurückgezogen von dem Themenfeld. Aber jetzt eben mit dem gestiegenen Rohstoffpreisen, aber eben auch mit der Frage der Resilienz und Unabhängigkeit von Lieferanten, zum Beispiel wie China. Wir wissen alle, dass China viele Teilbereiche der Rohstoffindustrie kontrolliert. Ich bin dort komplett abhängig und logischerweise stellt man sich dann die Frage, ob man sich nicht alternative Vorkommen erschließen kann. Spannend in dem Kontext ist eben, dass man dann auch erste Versuche gemacht hat in den 80er Jahren und gerade in einem Gebiet in dem Pazifik mal begonnen hat. Das ist ja, wir sind in 6 Kilometer Tiefe auf dem Boden des Ozeans, Maschinen abgesetzt, die dann die oberste Schicht durchpflügen, diese Manganknollen aufnehmen. Dann holt man die Maschinen wieder nach oben und schaut nach den Rohstoffen. Und 36 Jahre später ist dieses Gebiet noch immer völlig zerstört. Also es hat sich nicht renaturiert, es sind keine Lebewesen zurückgekehrt, es ist nach wie vor tot. Und das ist halt der Beleg dessen, dass es eben dieses Moratorium gibt, dem sich über 30 Staaten weltweit angeschlossen haben, auch Deutschland, Schweiz, Großbritannien, Australien, die eben sagen, und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, es geht hier nicht um ein Verbot von Tiefseebergbau, man sollte immer grundsätzlich vorsichtig sein mit Verboten, aber es geht halt um ein Moratorium, somit, dass man erstmal wartet, bis es einen klaren rechtlichen Rahmen gibt, Regeln, wo wird wie abgebaut, mit welchen Standards, wie werden auch Gewinne geteilt. Teilweise sind es auch Inselstaaten, die dann vielleicht von den Effekten betroffen werden, die daran partizipieren sollten. Und erst wenn es diesen internationalen Rahmen gibt, dann sollten Lizenzen gewährt geben, um dann loszulegen. Es gibt so eine erste Institution, die ISA, die International Seabed Authority, die sich dafür bereit fühlt. Dort arbeitet man auch an diesen Regeln. Und es gibt auch eben erste Unternehmen in Europa und in den USA, die in den Startlöchern stehen, um loszulegen. Aber eben hier nochmal die Fragestellung, wie gehe ich als Investor mit diesen Unternehmen um? Sollte ich die finanzieren? Spannend nochmal hier auch an der Stelle das Thema Kreditgeschäft, weil große Banken haben heute schon in ihren Kreditrichtlinien auch einen Ausschluss für die Finanzierung von Tiefseebergbau manifestiert, weil auch die eben diese Risiken sehen. Um das nochmal vielleicht mit einem Bild abzuschließen, die Tiefsee ist weniger gut erforscht wie die Mondoberfläche. Und das sollte einem nochmal zu bedenken geben, bevor man eben diesen letzten Teil der Welt, den wir vielleicht noch haben, der geschützt ist, eben ausbeutet an der Stelle.
Das heißt aber, ich komme nicht drum rum, eine Vielzahl von Themen in einer gewissen Detailtiefe zu durchdringen, stelle ich schon fest. Wenn wir mal zum Abschluss schauen, es ist ja oft dann das Thema Nachhaltigkeit, Rendite, was überwiegt, wenn Sie mal sagen müssen, diese beiden Pole, basierend auf den Gesprächen, die Sie jetzt schon geführt haben, was würden Sie sagen, steht bei Ihrer Mandantschaft im Vordergrund? Ist es eher die Nachhaltigkeit oder sagen dann doch vielleicht ein paar, jetzt wo wir es mal durchgerechnet haben, Rendite schon auch schön?
Ich sehe da kein Entweder-Oder. Also ich investiere nachhaltig, um mehr Rendite zu erwirtschaften, indem ich eben bessere Portfolios konzipiere. Und ich war jetzt vor wenigen Tagen hier in Frankfurt auf einer Konferenz, wo auch ein großes Unternehmen aus dem DAX wieder berichtet hat, wie sie eben Nachhaltigkeit umgehen. Und die Nachhaltigkeitschefin dort hat gesagt, sie nennt es halt jetzt nicht mehr Nachhaltigkeit, sondern sie nennt es Ressourceneffizienz. Und dadurch spricht sie der Sprache von ihren Stakeholdern im Unternehmen. Und es geht einfach darum, eben zukunftsfähig zu sein. Und dieses Unternehmen ist im Bereich Maschinenbau tätig. Die entwickeln sich kontinuierlich weiter, indem ihre Maschinen einfach weniger Energie verbrauchen. Dadurch haben sie einen klaren Wettbewerbsvorteil zu ihren Wettbewerbern aus China oder auch irgendwo anders her. Und sie sehen ganz klar, dass sie mit dem, was sie dort tun, auf dem richtigen Weg sind. Die haben auch ambitionierte Klimaziele, die sie erfüllen. Und das ist, sollte nochmal jeden motivieren, eben eher die Chance hier zu sehen, das Thema positiv zu sehen und nicht eben die Frage zu stellen, entweder oder was läuft schief oder wo haben wir den Backslash, weil das führt uns eigentlich nicht dahin, wo wir hinkommen müssen.
Also das heißt, es gibt einiges an kontroversen Themen, die man aber, wenn man ein bisschen drüber spricht und wenn man es differenziert betrachtet, auch gut einordnen kann beziehungsweise schauen kann, wie weit man da gehen möchte. Das war die Einschätzung von Daniel Seiler, dem Head of Sustainable Investment Office bei Metzler Asset Management. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den kleinen Blick in Ihren Maschinenraum und für den Besuch bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Reifenberger, für die Einladung. Dankeschön.
Und wir schauen natürlich auch in dieser Episode auf die Themen, die die Branche sonst bewegen. Dafür ist heute mein Kollege Daniel Schnettler bei mir, Leiter des Unternehmensressorts und des Kapitalmarktressorts bei der Börsenzeitung. Hallo Daniel.
Hallo, freue mich da zu sein.
Daniel, lass uns mal zunächst auf einen internationalen Vergleich schauen, denn Deutschland ist in einem Vergleich von Swisscanto in Sachen Nachhaltigkeit in den Top 10 gelandet. Man muss allerdings auch sagen, es gibt entsprechend auch einige, die noch ein bisschen besser waren. Vielleicht zunächst mal, was hat es denn mit diesen ESG-Länder-Rankings auf sich? Für wen sind die wichtig?
Ja, das Ranking zeigt ja erstmal, wie ernst es ein Land mit den Themen Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und gute Regierungsführung oder gute Unternehmensführung nimmt. Das ist natürlich spannend für Investoren, die ihr Geld nachhaltig anlegen wollen. Und für die Staaten selbst hat es aber auch eine Signalwirkung. Also ist Nachhaltigkeit Teil der politischen Kultur? Und dabei geht es nicht nur um internationale Anerkennung, sondern auch die Frage ist, wie denn das Vertrauen in die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität eines Landes ist. Können sich Investoren letztlich auf das Land verlassen?
Jetzt ist Deutschland in den Top 10, man muss sagen, gerade so auf Platz 9. Wer etwas weiter vorne gelandet ist, sind die skandinavischen Länder. Was machen die denn besser als andere?
Ja, man merkt ganz eindeutig bei Dänemark, Norwegen oder auch Island, um ein paar skandinavische Länder zu nennen, ist Nachhaltigkeit kein Modethema, sondern es ist halt insgesamt fest verankert. Ich meine, jeder, der schon mal da zu Urlaub war, weiß das ja, wie die Länder das Ganze handhaben. Man muss sich nur das Bildungssystem angucken, im Konsumverhalten, in der Energiepolitik mit deutlich mehr Wasserkraft. Klar, da ist halt auch viel Wasser und viel Flüsse. Und diese Länder haben natürlich auch früh auf erneuerbare Energien gesetzt. Sie haben geguckt, dass sie soziale Ungleichheit begrenzen und sie haben transparente staatliche Strukturen aufgebaut. Und das spiegelt sich natürlich jetzt in den ESG-Kriterien wider und deswegen liegen die halt so wahnsinnig weit vorne.
Und wenn wir das mal übertragen auf Deutschland, Platz 9, was heißt das? Wo läuft's gut? Wo könnte es noch besser werden?
Also Platz 9 heißt ja erstmal, das ist jetzt nicht schlecht, sondern Deutschland macht vieles richtig. An ein paar Punkten müssen wir aber noch arbeiten. Zum Beispiel im Umweltbereich gibt es noch Potenzial, zum Beispiel bei der Energiewende, über die wir ja schon lange diskutieren, oder auch letztlich beim Flächenverbrauch. Also werden neue Flächen für Industriegebiete ausgewiesen oder nutzt man nicht lieber schon bestehende? Im sozialen Bereich ist das Land dagegen vergleichsweise gut aufgestellt. Aber klar, es gibt Herausforderungen wie Altersarmut zum Beispiel oder auch Bildungsgerechtigkeit in Deutschland. Die Governance ist solide, das können andere Länder nicht unbedingt behaupten. Anders sieht es sicherlich bei Themen wie Digitalisierung oder Bürgernähe aus. Also besonders bei Digitalisierung müssen wir sicherlich noch aufholen.
Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Rating und bewegen uns mal von der Länderebene ein Stück weiter nach unten. Es gibt ja auch ESG-Ratings für Unternehmen. Und da muss man sagen, sollen demnächst neue Regelungen greifen. Der Kollege Wolf Brandes hat darüber auch mit ISS Sustainability Solutions gesprochen. Es gibt für ESG-Rating-Agenturen in Europa demnächst eine Neuerung, die diese Ratings, sagen wir mal, etwas nachvollziehbarer machen soll. Daniel, was hat es denn damit auf sich?
Ich versuche mal, die Ergebnisse zusammenzufassen, die Wolf da rausgefunden hat, der heute leider keine Zeit hat. Also wichtig ist, ab Mitte 2026 braucht jede Agentur, die ESG-Ratings vergibt, eine offizielle Zulassung durch die EU-Wertpapieraufsicht ESMA. Das ist wichtig, weil es einfach Mindeststandards schafft. Vor allen Dingen die Methodik, wie so ein Rating zustande kommt, muss klar und nachvollziehbar dokumentiert werden. Das wiederum ist für Investoren wichtig, die sich halt bei Anlageentscheidungen auf solche Ratings stützen. Die wollen halt verstehen letztlich, warum ein Unternehmen gut oder auch schlecht abschneidet.
Jetzt hat ja auch jeder Anbieter ein bisschen eine andere Methodik. Das ist ja auch was, was durchaus zu Verwirrung führt.
Ja, das kann verwirrend wirken schon, aber es ist am Ende kein Wunder, denn Nachhaltigkeit ist ja keine exakte Wissenschaft. Also es gibt unterschiedliche Gewichtungen, Zeithorizonte, Datenquellen und entsprechend kommen auch unterschiedliche Ergebnisse raus. Und die neue Regulierung will halt gerade nicht mit einem Kamm darüber scheren und eine Einheitslösung haben, sondern sie sagt, Vielfalt ist erlaubt, solange sie halt nachvollziehbar ist. Dieses Argument der Nachvollziehbarkeit ist wichtig. Das bringt halt Offenheit in den Markt und verhindert, dass alles in einen Standard gepresst wird, der vielleicht aber für viele einfach gar nicht passt.
Was sagen denn die Experten? Gibt es vielleicht auch Themen, die bislang ein bisschen zu kurz gekommen sind, was ESG-Risiken angeht?
Ja, das ist vor allen Dingen halt die Risiken durch den Klimawandel kommen ein bisschen stärker raus. Es sind jetzt halt nicht nur mal die CO2-Zahlen und Klimaziele auf dem Papier, sondern ganz konkret, was heißt denn das? Was heißt das für Gebäude? Was heißt das für Fabriken? Was heißt das für Lieferketten? Also was ist, wenn zum Beispiel eine Hitzewelle durchs Land rollt oder eine Überschwemmung? Also wie resilient sind letztlich dann die Gebäude oder die Städte oder die Orte? Und gute Ratings berücksichtigen auch, wie anfällig ein Standort ist. Und da schauen natürlich vor allen Dingen Versicherungen drauf, aber natürlich auch Investoren. Und für Unternehmen wird es immer wichtiger, damit sie letztlich eine langfristige Planungssicherheit haben.
Das Thema Daten spielt auch bei Kreditprüfungen eine Rolle. Und da hat Silke Rating sich angeschaut, wie wichtig Nachhaltigkeitskriterien sind. Daniel, vielleicht zunächst mal, was heißt es und wie kann man sich das vorstellen, wenn eine Bank ein ESG-Kriterium in die Kreditvergabe einberechnet?
Ja, also bei Banken muss man wissen, die schauen halt heute nicht mehr nur auf Zahlen wie Eigenkapital und Bonität, sondern eben auch auf die Nachhaltigkeit ihrer Kreditnehmer. Also ganz konkret, wie klimaschonend produziert eigentlich ein Unternehmen? Gibt es faire Arbeitsbedingungen? Werden die Lieferketten irgendwie eingehalten? Und solche Fragen fließen halt letztlich in die Risikoanalyse ein. Also nachhaltige Unternehmen oder Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften, gelten als wirtschaftlich und gesellschaftlich einfach als stabiler. Sie haben einfach weniger Angriffspunkte, weniger Risiken. Und letztlich bedeutet das, dass ESG nicht nur ein ethischer Anspruch ist, sondern für die Banken bedeutet es, es ist ein Risikofilter.
Jetzt hat Silke Rating sich da ja verschiedene Häuser angeschaut. Kann man sagen, welche Banken diesen ESG-Filter schon besonders gut umsetzen, wer da vielleicht noch Luft hat?
Ja, laut der Silke-Studie sind es vor allen Dingen Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die ESG aktiv in ihre Kreditpolitik schon einbauen, das heißt nutzen. Ist auch vielleicht auch kein Wunder, die haben oft einen regionalen Fokus und sind auch näher an ihren Kunden dran. Das heißt, diese ganzen Nachhaltigkeitsziele lassen sich da besser umsetzen und auch sicherlich besser prüfen. Man kennt den Kunden etwas genauer. Und weniger überzeugend schneiden dagegen Förderbanken oder große Privatbanken ab. Da sagt Silke Ratings, es fehlt an Transparenz und konkreten Ausschlusskriterien.
Jetzt muss man ja aber auch sagen, es wird künftig schon so sein, dass sich da die Banken umfassender mit befassen müssen, oder?
Ja, das ist richtig, zumindest in der Tendenz. Ab 2026 wird die Europäische Zentralbank da deutlich genauer hinschauen. Und zwar wie Banken Klima- und Umweltaspekte in ihr Risikomanagement einbauen. Das ist dann kein Nice-to-have mehr, sondern das gehört zur aufsichtsrechtlichen Pflicht. Die Anforderungen steigen also letztlich und wer da nicht mitzieht, riskiert halt, dass die Aufsicht mal genauer hinschaut und es Nachteile gibt. Also ESG ist keine Freiwilligkeit mehr, sondern es wird zum festen Bestandteil in den Banken.
Lass uns zum Abschluss mal noch ein bisschen auf die Retail-Anlegerseite schauen. Der Bankenverband hat in einer Umfrage festgestellt, dass nachhaltige Investments grundsätzlich im Trend liegen, aber es gibt offenbar eine gewisse Lücke zwischen Bekanntheit und wirklichem Handeln. Wie sieht's denn mit der tatsächlichen Nutzung hier in Deutschland aus, Daniel?
Ja, wie du schon sagst, das hat zwei Teile. Also zum einen Teil, zum positiven Teil, mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat von nachhaltigen Geldanlagen schon mal gehört. Das ist ein Rekordwert. Allerdings, und jetzt kommen wir zum negativen Teil, nur 14% investieren auch tatsächlich in ESG-Produkte. Also das Interesse ist durchaus da, zumindest sich damit mit zu beschäftigen, aber am Ende den Schritt zu gehen, auch nachhaltig zu investieren, das fällt offensichtlich vielen schwer. Woran das liegt, kann man ein bisschen drüber spekulieren. Das ist vielleicht einfach der Zugang oder auch das Vertrauen, dass solche Anlagen wirklich sinnvoll sind.
Kann es auch sein, dass man vielleicht einfach gar nicht genau weiß, wie man sich dieser Sache konkret nähert und wie man sozusagen in eine Umsetzung kommt?
klar, also die größte Hürde ist sicherlich einfach letztlich das fehlende Wissen. Man muss sich da schon etwas tiefer reingraben. Also viele wissen nicht, wo sie letztlich anfangen sollen, was Produkte leisten, worauf man achten muss, was muss denn draufstehen, damit es letztlich ein nachhaltiges Produkt ist. Das Problem ist, dass viele Produktinformationen halt kompliziert sind und auch letztlich unverständlich. Man erkennt es vielleicht noch nicht immer unbedingt am Namen des Anlageprodukts. Viele Leute haben auch letztlich sind skeptisch, ob die Rendite denn die gleiche ist wie bei einem in Anführungsstrichen normalen Anlageprodukt. Und man muss aber auch sagen, dass sich viele dann von ihrer Hausbank einfach schlecht beraten und alleingelassen fühlen. Das heißt, da muss man auch den Banken eine gewisse Verantwortung einfach zurechnen. Und letztlich sorgt das dafür, dass das Interesse da ist, aber letztlich die Investitionen nicht im gleichen Maße vorliegen.
Hat denn der Bankenverband auch Vorschläge, wie man es besser machen könnte, um diesen Schritt zur Umsetzung vielleicht zu vereinfachen?
Ja, der Bankenverband schlägt vor, ESG-Produkte in drei Klassen zu unterteilen. So ein bisschen wie mal bei den Lebensmitteln, wo es ja die Kennzeichnungspflicht seit einiger Zeit gibt, in so einem Ampelsystem. Es soll auch verständlichere Infomaterialien geben und mehr Transparenz über Wirkung und auch Kosten. Und auch die persönliche Beratung soll sich letztlich verbessern. Denn viele Menschen wollen ja einfach nur ausschließen, dass sie was Schlechtes investieren. Sie wollen letztlich auch gezielt das fördern, was gut für die Umwelt ist.
Also da ist noch ein bisschen in der Vermittlung zu tun. Vielen Dank erstmal für die Einschätzung. Bis hierhin Daniel Schnettler, der Ressortleiter Unternehmen und Kapitalmarkt bei der Börsenzeitung. Schön, dass du da warst. Danke dir.
Gerne. Bis zum nächsten Mal.
Und Ihnen darf ich für den Kalender schon mal mitgeben, dass am 18. November hier in Frankfurt das Green Finance Forum stattfindet im Rahmen der Euro Finance Week. Wir von der Börsenzeitung sind Medienpartner. Das Motto lautet Wandel, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit. Los geht's am 18. November im Steigenberger Icon hier in Frankfurt. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Und hören können wir uns das nächste Mal am 30. Oktober. Dann gibt's die nächste Ausgabe von Nachhaltiges Investieren. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.